Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Fakt ab, eine Woche Wissenschaft mit Julia Nestlin und Sina Kürz.
Hallo, hallo.
Dazu muss ich sagen, ich bin Sina Kürz und
ich bin Julia.
Das war gerade Julia Nestlin, genau. So, das muss als erstes geklärt werden. Worum geht es in diesem Podcast? Wir sprechen hier über Wissenschaft und Studien und Umfragen und alles, was irgendwie aus diesem Wissensbereich kommt, was in der letzten Woche Skurriles und Lustiges und Verrücktes da war. Das war Punkt 2. Und was gibt's noch zu sagen, Julia?
Also Punkt 3 ist, dass ich auf jeden Fall später über Berufskrankheiten sprechen möchte, die mir bisher unbekannt waren. Unter anderem das Headspin-Hole oder die Breakdance-Beule. Sind mir diese Woche auf den Schreibtisch geflattert und ich war hellauf begeistert.
Ja, wir sind, glaube ich, beide sehr medizinisch unterwegs gewesen, weil ich habe gelesen, dass anscheinend immer mehr Menschen anscheinend, in Anführungszeichen, ADHS haben. Mhm. Und ich habe ein sehr, sehr süßes Experiment für Kinder zum Thema Medienkompetenz gefunden.
Okay.
Sehr, sehr süß.
Ich freue mich drauf. Wir starten aber mit einem Hotspot der Artenvielfalt. Und Leute, dafür müssen wir nicht in den Regenwald reisen. Nein, nein, nein. Es steht auch tatsächlich in diesem Artikel, den ich gelesen habe, Step aside tropical rainforests and coral reefs. Also macht mal Platz hier für den wahren Star. Es reicht schon der Gang ins heimische Badezimmer.
Oh nein.
Okay. Mal wieder. Unsere Zahnbürste und unser Duschkopf. Und ja, diese Überschrift, man denkt natürlich wieder, oh mein Gott, was kommt da? Aber da kann ich gleich den Wind aus den Segeln nehmen. Das Ganze, das klingt natürlich creepy, ist aber vollkommen unbedenklich, kann man sagen. Aber diese Forschende, und das finde ich richtig cool, also die haben erstmal im Fachblatt Frontiers in Microbiomes veröffentlicht, die haben mehr als 600 unterschiedliche, und zwar zum Großteil noch unbekannte Viren und Bakterien gefunden auf Zahnbürsten und Duschköpfen. Und das ist halt mal wieder, ey, wir wissen so wenig über die Welt, Leute. Alleine schon in unserem Badezimmer, was da abgeht. Wir haben im Grunde keine Ahnung, was da alles so schlummert. Und ich habe einfach ein paar Zitate mitgebracht aus diesem ganzen Teil, die ich einfach total süß finde. Die Mikrobiologin Erica Hartmann von der Northwestern University sagt zum Beispiel, die Anzahl, die wir gefunden haben, ist absolut verrückt. Und wir haben viele Viren gefunden, über die wir noch sehr wenig wissen und viele andere, die wir noch nie zuvor gesehen haben. Und sie haben natürlich auch verglichen, was sie zwischen Zahnbürste und Duschkopf so gefunden haben. Wir haben praktisch keine Überschneidung von Virentypen in Duschköpfen und Zahnbürsten gesehen. Auch in den einzelnen Proben nicht. Jeder Duschkopf und jede Zahnbürste ist wie eine eigene kleine Insel.
Ach so, ich dachte, es gäbe keine Überschneidungen generell zwischen dem Biotop Zahnbürste und dem Biotop Duschkopf. Aber es geht wirklich um alle Duschköpfe und alle Zahnbürsten, also jedes einzelne ist individuell für sich ein artenreicher Ort mit unterschiedlichen Arten.
Okay. Ja, nicht nur Menschenkindern wird untereinander gesagt, ihr seid was ganz Besonderes und ganz einzigartig. Auch der große Duschkopf sagt zum kleinen Duschkopf, du bist was ganz Besonderes. Dich gibt's nicht nochmal auf der Welt, mein Spatz. Ja.
Sehr süß.
Oder die großen und die kleinen Zahnbürsten. Interessant ist aber, dass diese Forschung, also diese Untersuchungen, was sie jetzt gefunden haben, uns dabei helfen könnte, in Zukunft besser mit Antibiotikaresistenzen umzugehen. Die haben nämlich natürlich auch Bakteriophagen sich angeguckt. Das ist eine Virenart, die wiederum Bakterien infiziert, um sich in denen zu vermehren. Und Phagen sind eben sehr, sehr wichtig, wenn wir zum Beispiel antibiotikaresistente bakterielle Infektionen behandeln wollen. Und die wir jetzt in Badezimmern gefunden haben, nicht nur auf Zahnbürsten, auch in Duschköpfen, diese könnten einen wichtigen Beitrag für diese Forschung an Antibiotikaresistenzen zum Beispiel liefern. Das finde ich ganz gut, ganz toll.
Also sind das dann quasi so die Prädatoren auf der Zahnbürste, die dann die anderen Arten auf der Zahnbürste wiederum vernichten? Gibt es da so einen Kreislauf?
So würde ich mir das gerne vorstellen, ja.
Ja, das finde ich eigentlich ganz schön so. Aber das ist crazy. Also das heißt, auf meiner Zahnbürste findet sich die Lösung für das Antibiotika-Problem eventuell.
Vielleicht, eventuell. Guck mal, so besonders ist deine Zahnbürste. Aber ich nehme trotzdem mit, also nächstes Mal beim Bad putzen oder ne, denkt an uns, wenn ihr das nächste Mal Zähne putzt oder unter der Dusche steht und dann guckt man ja manchmal so den Duschkopf an und merkt, der ist irgendwie ganz schön schwarz und manchmal auch so rot. Vielleicht dann doch mal so ein bisschen Essig, bisschen Seife oder mal die Zahnbürste austauschen. Ist auch nicht ganz falsch, auch wenn es unbedenklich ist, dennoch viel. 600 Arten, Leute, das ist einfach too much.
Aber ich verstehe auch nicht so richtig, weil, also Zahnbürste, kann ich verstehen, dass es da wild zugeht, weil Wir wissen ja alle, dass es in der Mundhöhle auch einiges, also dass wir auch in uns selber sehr viel Bakterien und so weiter haben. Ne? Das gehört ja, ist ja einfach die Mundflora. Ne? Kann ich verstehen, dass dann auf der Zahnbürste auch wild zugeht. Aber beim Duschkopf raff ich das nicht, weil da kommt doch einfach nur Wasser raus.
Ja, das magst du denken. Aber also ganz viele Bakterien und Viren mögen natürlich, ist besonders feucht. Im Duschkopf ist immer feucht. Und jetzt haben wir natürlich erstens, im Wasser sind durchaus auch Bakterien und Viren drin.
Ja.
Und es gibt ja sowas Nettes wie Aerosole, die sich dann so durch unsere Wohnung schlängeln. Und ich meine, wir haben ja auch sowas wie eine Toilette im Bad. Und dann wird auch mal was aufgewirbelt. Und dann, wenn die da so einen schönen Duschkopf finden, denken die sich, Leute, hier ziehen wir ein. Ja.
Vielleicht sollte man, weißt du, früher gab es ja, also das, dieses Problem mit der Toilette, das war mir nicht so richtig bewusst, aber es ging ja auch irgendwie, vielleicht war es bei dir auch so durch die Medien, warum man eigentlich einen Klodeckel hat, dass man den ja zumachen soll, wenn man spült, weil dadurch ja all das, was da drin ist, so hochgewirbelt wird, ne? Stichwort Aerosole. Und ich habe mich noch erinnert, dass früher ja gab es doch irgendwie einen Toilettenraum und dann halt noch ein Bad, wo halt alle anderen Dinge stattfinden. Ja. Und dass die Szene Toilette fand ganz allein in einem Raum statt, wo nur Toilette war und nichts anderes. Vielleicht sollte man darauf zurückkommen. Ja, wobei, es ist ja auch nicht schlimm, dumm. Es ist ja auch nicht schädlich. Ne? Also es ist jetzt wahrscheinlich einfach nur so diese Eigenhygiene, dass man denkt so, Iba, alles, was in der Toilette ist, will ich nicht an meinem Duschkopf haben.
Ja.
Und man sollte seinen Duschkopf auch nicht in die Toilette reindrücken. Aber vielleicht so die bisschen Aerosole, die da irgendwie dran haften bleiben, ist nicht so schlimm.
Ist nicht so schlimm, ja. Aber also früher gab es ja auch ganz oft dieses, das heißt das Wiener Bad oder vielleicht sogar Mainzer Bad, hat mir neulich jemand erzählt, dass man die Dusche eigentlich in der Küche hat und die Toilette extra.
Das habe ich schon bei sehr wilden WG-Besichtigungen gesehen und mich gewundert. Aber ja, das gab es früher, stimmt.
Ich habe sogar mal eines gesehen, das war praktisch der Esstisch, war die Dusche. Und da hat man immer so eine Platte draufgelegt oder wieder weggelegt. Das war ganz, ganz wild. Also weit lassen wir es nicht nochmal kommen mit unseren Zahnbürsten und Duschköpfen.
Aber es würde auch nichts bringen, weil wir kennen ja auch alle das große Biotop Spülschwamm.
Oh ja.
Ja, also da wäre der Duschkopf auch nicht geschützt. Auch da sind wahrscheinlich wilde da Aerosole unterwegs.
Problem.
Ja, ist nicht sogar bei manchen Leuten die Toilette viel sauberer als das Spülbecken und der Duschschwamm. Das ist doch eigentlich die absolute Bakterienschleuder.
Ja.
Ja. Genau, also Toilette ist eigentlich gar kein Problem. Ich bin gespannt, was sie rausfinden, wenn die demnächst die Klobürste mal untersuchen, was da für ein wildes Biotop drauf ist. Ich habe eine sehr, sehr süße Studie gefunden. Da geht es um Falschinformationen, Fake News im Internet und wie man seine Kinder darauf am besten vorbereitet. Und diese ultrasüße Studie gibt die beste Antwort. Du musst die Kinder einfach mit Falschinformationen zuballern, Julia. Einfach noch mehr Falschinformationen draufhauen als jetzt schon. Weil
passiert
viele würden wahrscheinlich
sowieso
denken. Ja, es passiert sowieso. Aber viele Eltern sind wahrscheinlich so auf dem Trip, oder finde ich jetzt auch nachvollziehbar, dass man denkt, so, ich muss meine Kinder schützen vor dem Internet. Deswegen Internetzeit regulieren, ne? Die und die App darfst du erst ab dem und dem Alter nutzen und so weiter. Ne? Aber es gab eben eine Studie von der University of California in Berkeley, die einfach dann mal ein paar Experimente gemacht haben, die ich sehr schön fand. Und mit Kindern zwischen 4 und 7 Jahren und eben getestet haben, wie sie die Skepsis gegenüber so Falschinformationen oder generell gegenüber von Informationen im Internet so ein bisschen pushen können. Weil das ist ja das, was man eigentlich braucht. Man braucht ja die Tools, damit man klarkommt im Internet. Genau. Also glauben Kinder direkt alles oder kann man sie irgendwie darauf vorbereiten, dass sie nicht alles direkt glauben? Und von diesem Experiment möchte ich dir jetzt erzählen.
Okay, ich bin ganz Ohr.
Also 122 Kinder, ne, kommen wir erstmal wieder zu den Zahlen und Fakten. 122 Kinder zwischen 4 und 7 Jahren und die bekommen ein E-Book über Tiere.
Mhm.
Und zu den Tieren stehen mehr oder weniger richtige oder auch komplett falsche Informationen. Beispiel, das Kind sieht ein Bild von einem Zebra und dann steht da eine Aussage über das Zebra. Ne, kann auf so einen Audio-Button oder so drücken, ne, dass das dann vorgelesen wird, weil nicht jedes vierjährige Kind kann ja schon lesen. Und dann steht da, dann sagt diese Aussage zum Beispiel, Zebras haben schwarze und weiße Streifen.
Mhm.
Ne, guckst du dann auf das Bild, schwarz-weiße Streifen, ja, cool.
Funktioniert.
Ne? Das, was das E-Book mir da sagt, stimmt. Da ist kein Scheiß drin. So, bei anderen Kindern allerdings steht bei dem Zebra die Aussage, Zebras haben grüne und rote Streifen.
Oh.
Das ist sehr suspicious, ne?
Mhm.
Und dann gab es statt einem E-Book auch ein anderes Experiment, wo so eine Suchmaschine simuliert wurde. wo man auch ähnliche, falsche und richtige Infos über Zebras bekam und auch über ganz viele andere Tiere. So. Und die Kinder sollen dann am Ende, wenn sie sich das angeguckt haben, sagen, stimmt die Aussage oder stimmt das so nicht? Ja. Ist das richtig oder ist das falsch?
Und so. Wie haben die reagiert? Wenn jetzt mir erzählt wird, da ist ein grünes und rotes Zebra und ich sehe, aber es ist ja eigentlich gar nicht grün und rot.
Also der Großteil der Kinder wird wahrscheinlich gesagt haben, ich kann Farben sehen und ich sehe, das ist nicht rot und grün, das ist zu obvious, dass da irgendwas stimmt doch da nicht an der Aussage. Also im besten Fall ist das so gewesen, ne? Dann kommt aber der zweite Schritt, also ja, die Kinder sehen natürlich, rotes, grünes Pferd ist da nicht, sondern ein schwarz-weißes Pferd, also ist es falsch. So, das ist jetzt erstmal, um Kindern irgendwie klarzumachen, das muss nicht stimmen, was du da liest. So, und dann kam der zweite Schritt, dann wurde den Kindern wieder was vorgelegt, nämlich diesmal kein Tier, sondern eine Alien-Spezies mit dem Namen Zorpi. Weiß nicht, ob du schon von Zorpis gehört hast.
Ich habe noch nie von Zorpis gehört. Hätte ich sollen?
Auch nicht, weil es gibt keine Zorpis. Okay. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Auf dem Bildschirm sehen die Kinder dann 20 Zorpis. Und alle Zorpis haben Sonnenbrillen auf. Also so eine coole Techno-Sonnenbrille, die so ein ganzer
so eine schnelle
Balken
Brille.
Ist. Ne? Ja, so kann man es sagen. Und ein Zorpi hat aber keine Sonnenbrille auf. Und da sieht man, dass der 3 Augen hat.
Oh.
Alle anderen 19 Zorpis, ne, kannst du nicht sehen, wie viele Augen die haben. Mhm. Aber der Zorpi hat 3 Augen. Und dann ist da die Aussage, alle Zorpis haben immer 3 Augen. Stimmt das oder stimmt das nicht?
Mhm.
Und jetzt hat man gesehen, dass die Kinder, die vorher immer nur mit richtigen Aussagen wie Zebras haben schwarze und weiße Streifen konfrontiert wurden, dass die schneller sagen, ja, klar, alle Zorpis haben 3 Augen, sehe ich doch hier, der eine hat das, dann haben die anderen das bestimmt auch und ich kann diesem Medium kann ich natürlich vertrauen. Das haben die Kinder auf jeden Fall dann direkt so, ja, passt, einmal weitergezogen. Und die Kinder, die vorher nur mit so einem Bullshit wie grünen und roten und blauen Zebras oder so konfrontiert wurden, die haben gesagt, na, weiß ich nicht, würde ich jetzt gerne mal die Sonnenbrillen ablegen, was auch ging. Man konnte dann, ne, so mit Touch und so, konnte man so die Sonnenbrillen von den Zorpis wegmachen. Und dann konnte man sehen, nicht alle Zorpis haben 3 Augen. Also stimmt das nicht. So hat man Medienkompetenz bei 4- bis 7-Jährigen getestet. Und ich finde es super.
Es ist sehr, sehr süß. Wobei ich jetzt halt schon die Frage stellen würde, war das immer das gleiche Medium? Weil es kann ja auch sein, dass ich dann trainiert habe, okay, diesem Buch mit Knöpfen, da waren jetzt die ersten 10 Aussagen waren richtig, dann vertraue ich bei der 11. auch. Ne? Das heißt, dass man einfach so eine Absendervertrauen hat. Oder war das auch so transferleistungsmäßig auf andere Medien dann übertragbar?
Das weiß ich nicht, ob das jetzt genau da getestet wurde. Aber die einzige Aussage, die sozusagen aus dieser Studie, die ich da jetzt mitnehmen konnte, war, dass Kinder, wenn du ihnen, deswegen haben sie auch getestet, ne, Suchmaschine und E-Book, ne, also auch verschiedene Arten von Medien, wenn du die öfter damit trainierst, dass nicht alles stimmt, was du so in diesem Medium liest, dann wird die Skepsis einfach größer vor bestimmten Aussagen. So. Ja. Das ist sozusagen die Aussage, die am Ende dabei rumkommt und die auch sehr sinnvoll ist. Also im Sinne von Kinder einfach auf Medienkompetenz trainieren und nicht einfach, sie vor sowas schützen.
Okay.
Aber ich weiß nicht, ob sie jetzt auf unterschiedliche Medien auch unterschiedlich reagieren. Ob sie jetzt bei der nächsten App denken, die App kenne ich nicht und da glaube ich jetzt von vornherein alles, weil da habe ich noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Das weiß ich nicht.
Ja, verstehe. Ja, die Medienwissenschaftlerin in mir fragt dann natürlich direkt, ne?
Ja.
Aber ab wann können Kinder überhaupt skeptisch sein? Ich meine, wir haben jetzt beide keine Kinder, aber das kommt ja schon relativ früh, ne? Also das beginnt dann, glaube ich, wenn die irgendwie Angst gegenüber auch fremden Personen entwickeln. Also ein halbes Jahr oder so, das ist ja schon, das lernen die schon früh, dass nicht alles immer toll und schön ist und stimmt.
Das stimmt, das stimmt. Ja. Aber da weiß ich nicht, wie, ab wann sich so Skepsis auch gegenüber wenn Erwachsene irgendwas sagen, muss ich das glauben oder nicht, das weiß ich nicht, wie sich das entwickelt. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großes Feld. Und sehr, sehr, ich habe mich eher gefragt, ob auch irgendwelche Kinder gesagt haben, die Aliens, nicht alle Aliens haben 3 Augen und übrigens haben Menschen auch noch nie Kontakt zu Aliens gehabt. Also auch da beginnt doch eigentlich schon die Falschaussage. Was sollen denn Zorpis sein?
Woher wollt ihr das denn wissen?
Woher wollt ihr wissen, dass alle Zorpis 3 Augen haben oder auch nicht? Und wer sind diese 20 Zorpis? Warum ist N nur 20? Ich brauche mehr Zorpis. Vorher kann ich hier keine Aussage
keine Grundlage,
testen.
Um hier irgendeine Aussage zu treffen, ja?
Das habe ich mir nämlich gedacht, genau.
Sina mit 4, so war sie drauf.
Ja, klar. Zorpis, was redet ihr für Quatsch? Also Zebras, da bin ich bei euch, diese Pferderasse kenne ich, aber Zorpis habe ich noch nie gesehen. Also würde ich direkt mal alles löschen. Von wegen Kinder sind skeptisch. Vielleicht beantwortet das deine Frage. Aber es ist ja eigentlich, ich habe eigentlich eher gedacht, es ist eigentlich egal, welches Alter man hat, ne? Weil man kann ja in jedem Alter seine Skepsis verlieren gegenüber einem bestimmten Medium. Wenn ich jetzt eine Zeitung habe, bei der ich das Gefühl habe, die ist vertrauenswürdig, alles, was sie schreibt, der glaube ich das. Aber man sollte ja immer eine Skepsis irgendwie beibehalten. Und das ist ja auch eher so das Schwierige. Mhm. So, dass man muss sich eigentlich immer weiter trainieren. Weil ich habe auch jetzt beim SWR sehr viele Trainings-Apps gefunden, die ich auch wirklich, wirklich super finde, wo für Kinder der SWR-Fake-Finder oder so ähnliche Sachen, wo Kinder einfach so trainiert werden können, wo sie sich Videos anschauen und dann eben sagen sollen, wurde hier versucht, mir was zu verkaufen? Ist hier irgendwo Werbung versteckt? Oder so ähnliche Sachen einfach, ne, dass du so ein bisschen Medienkompetenz trainierst, finde ich total sinnvoll. Aber ist, glaube ich, in jedem Alter einfach noch sehr, sehr wichtig.
Hast du den Test auch gemacht?
Ich habe den Test so halb gemacht und ich war zu skeptisch. Ich habe direkt gedacht, hier ist auch Werbung drin. Die sitzt da auf einem Sofa, die Frau in dem Video, die will mir bestimmt das Sofa verkaufen oder so. Und da war so, nein, Sina, das ist keine Werbung. Sei mal nicht so skeptisch. Die kann auch einfach auf dem Sofa sitzen, ohne dass sie dir irgendwas verkaufen will. Aber ich weiß nicht, ob du das Problem hast. Ich musste an meine Eltern denken, die eigentlich auch eine bestimmte Medienkompetenz brauchen, je älter man auch wird, so, ne? Meine Mutter zum Beispiel kriegt ständig irgendwelche SMS von fremden Handynummern. Das ist jetzt nicht direkt ein Medium, wo dir was verkauft werden will oder so, ne? Aber sie kriegt trotzdem Fake News, würde ich es jetzt mal grob zusammenfassen, wo dann steht, hallo Mama, das ist meine neue Nummer. Schreib mir doch bitte bei WhatsApp oder so. Und meine Mutter ist schon sehr trainiert, weil sie jede Woche solche Nachrichten kriegt, erschreckenderweise. Aber sie weiß halt genau, wie sie reagieren soll, so, ne? Und Leute, die zum ersten Mal sowas bekommen, die reagieren vielleicht nicht so darauf. Also der Sinn ist einfach, Kinder und alle großen Kinder und Kleinkinder einfach sofort auf sowas vorbereiten zu können. Das ist eigentlich die beste Maßnahme und nicht sie irgendwie davor zu schützen und ihnen das so wegzunehmen.
Voll, ja. Also meiner Mama ist auch mal was passiert, wo ich dann im Nachhinein dachte, also mir wäre es klar gewesen, die hat Flüge gebucht auf einer Seite, die sehr shady war. Ich bin dann auf diese Seite gegangen, habe gesehen, die haben nicht mal ein Impressum. Da war mir klar, das wird nichts. Und es war ein bisschen teuer am Ende. Ich musste ihnen dann Rückflüge buchen, weil sie gefangen waren in ihrem Urlaubsort. Und dieser Flug die ganze Zeit abgesagt wurde, weil er natürlich nicht existiert hat. Das, ja, also Medienkompetenz ist in jedem Alter, für jedes Bildungsniveau gefragt.
Ja, also ich bin dafür, dass wir auch Apps entwickeln für unsere Eltern und auch für uns, dass wir uns immer wieder testen können.
Ja, wir sind da ja auch nicht gefeit vor.
Nein, auf keinen Fall. Also absolut sinnvoll, dass wir uns immer wieder auf Medienkompetenz testen. Und wenn ihr mal testen möchtet, wie gut ihr versteckte Werbung beispielsweise erkennen könnt, dann wir packen euch die Trainings-Apps für die Kinder in die Shownotes. Vielleicht seid ihr besser als ich da drin.
Und die Studie da auch. Ich will nämlich wissen, wie Sorpies eigentlich aussehen.
Ja, die sehen sehr real aus.
Wie reale Aliens halt.
Ja, wie Aliens halt aussehen, wie wir sie kennen.
So, wir müssen jetzt über die bekannte Berufskrankheit der Breakdance-Beule sprechen. Ich finde es wirklich, es ist toll. Und zwar, Ärzte beschreiben in einem Journal einen Fall von einer Gewebebeule am Kopf von einem 30-jährigen Mann. Und der hat über einen längeren Zeitraum regelmäßig diese klassischen Breakdance-Headspins geübt. Und er hat erstens diese Beule und zweitens hat er kreisrunden Haarausfall darüber entwickelt. Und wenn man sich jetzt diesen MRT-Scan anguckt, also ihr könnt euch das vorstellen, wie so ein Mensch, der oben so ein, wie so eine Kippa noch oben auf dem Kopf hat. Oder er hat sich ein Kondom übergezogen und oben ist halt noch dieses Nupsi. Ja, so, also oben ist halt wirklich auf dem Kopf so eine kleine Auswölbung, die auf jeden Fall mit Flüssigkeit gefüllt ist. Und auf dem MRT-Scan sieht man jetzt natürlich nicht, dass da auch keine Haare mehr draus sind, aber diese Person hat die Haare verloren. Und diese Beulen und der kreisrunde Haarausfall, also ich habe davon noch nie gehört, aber in der Breakdance-Community sind die wohl sehr bekannt, aber medizinisch wurden die bisher leider sehr stiefmütterlich behandelt.
Hey, warte mal, also die haben wirklich eine Beule, also so eine, als hättest du draufgehauen und du fühlst drüber und merkst, dass da so ein Hubbel ist?
Ja, also der Scan ist wirklich ganz oben auf dem Kopf, also wirklich auf der Krone des Kopfes und dann durchaus so, ich würde sagen, 2 Zentimeter hoch oder so.
Und was ist das? Ist das sowas wie Hornhaut oder so? Wie wenn man jetzt irgendwie oft irgendwie...
Also so wie ich das verstanden habe, hat sich praktisch die Kopfhaut vom Schädel gelöst. Und darunter hat sich dann ein Flüssigkeitsreservoir gebildet. So würde ich, so wie so eine Schwiele, wie so eine Blase fast, würde ich das jetzt, aber halt unter einer dickeren Haut. So würde ich das interpretieren.
Ja, das ist das schmerzhaft?
Ja, mit Sicherheit. Deswegen ist er ja auch in das Krankenhaus gekommen.
Ach so, ja, okay.
Kopenhagen University Hospital. So, Folgendes ist passiert. Ich habe mal geguckt, es gibt ja wohl schon ein paar Untersuchungen, die haben auch in ihrer Studie drauf geguckt und tatsächlich kommt eine von 2009 aus Deutschland, die sich 106 Breakdancer angeguckt haben und auch festgestellt haben, hey, viele klagen über Verletzungen und Überbelastung am Kopf und ein Drittel auch über Haarausfall, die diese Überbelastung haben. Und dann 2023, auch relativ neu, wurde auch untersucht, ab wie oft in der Woche Headspins machen, denn dieser Haarausfall wahrscheinlicher wird. Da kam raus, wer dreimal in der Woche Headspins macht, der hat eine höhere Haarausfallwahrscheinlichkeit. Und jetzt haben sich eben zwei Menschen von diesem Copenhagen University Hospital in Dänemark hingesetzt und mal einen Fall ganz genau beschrieben, weil da dieser 30-jährige Breakdancer zu ihnen kam. So, der war druckempfindlich auf jeden Fall an der Stelle. Du hast ja auch gefragt, ne? Man konnte das wohl so ein bisschen auch reindrücken. Es war auf jeden Fall mit Flüssigkeit oder mit Gewebe gefüllt. Und der hatte Haarausfall an der Stelle. Also das Breakdancer-Hole, das Headspin-Hole ist praktisch nicht ein richtiges Loch im Kopf, sondern es beschreibt eher, dass eben da ein freier, ein Glatzenstück war. Also einfach Haarausfall war. Und dieser Typ, also 30 Jahre alt, hat beschrieben, dass er seit 19 Jahren Headspins macht. Also er hat mit 11 angefangen, richtig? Er macht das 5-mal die Woche für 1,5 Stunden und pro Session ist er 2 bis 7 Minuten hintereinander auf dem Kopf. Also da wundert mich auch gar nichts, dass das irgendwie Spuren hinterlässt.
Ich weiß nicht, ob es eine Statistik gibt über Breakdancer, wie viele Minuten sie auf dem Kopf verbringen in ihrer Breakdance-Karriere. Und weiß ich nicht, ob es das gibt, aber ich hoffe, dass es sehr weit drunter liegt, weil das kann ich mir nicht vorstellen. Breakdance ist ja viel mehr als nur dieser Headspin, ne? Du machst ja auch diese anderen wilden Moves. Ja. Aber das klingt ja schon ein bisschen nach Sucht, oder?
Ja, also wenn man das jetzt mal überschlägt, 3 bis 5 Mal die Woche, wenn wir jetzt davon für 1,5 Stunden, aber dann, der ist ja dann eben mehrmals in diesen 1,5 Stunden übt er diese Headspins und das für 19 Jahre. Das müssten wir jetzt mal ausrechnen, wie viele Stunden der schon auf seinem Kopf rumgedreht ist.
Ja, ich bin dabei.
Sina macht das nebenher, ich erzähle euch die Geschichte im in der Zeit fertig. Bei Olympia gab es da diese eine Australierin, die im Nachhinein so gemobbt wurde für ihre Breakdance-Performance. Erinnerst du dich daran, Sina?
Nee, das habe ich nicht mitbekommen.
Ja, das war so eine, die hat jetzt nicht, sag ich mal, nicht so diese klassischen Power-Moves ausgepackt, sondern die ist auch so ein bisschen auf der Seite, hat sich mal so auf den Boden gedreht oder ist wie so ein Känguru rumgehüpft. Dann haben die viele Leute gesagt, das ist ja kein richtiger Breakdance, weil sie sich nicht zum Beispiel genug auf den Kopf gedreht hat. Aber vielleicht hat diese Frau einfach nur verstanden, dass es gefährlich ist, sich auf den Kopf zu drehen und hat uns ein Beispiel für safes Breakdancen gezeigt.
Ach so, ja, finde ich sinnvoll. Vielleicht sollte man da auch mit der Zeit gehen und wenn man weiß, dass irgendwas ein Risiko darstellt, dann sollte man das einfach anpassen.
Sollte man es einfach lassen, genau. Bist du fertig mit dem Rechnen eigentlich?
Ich wusste nicht, was ich rechnen soll, aber ich habe, waren es 1,5 Stunden pro, ich habe ein bisschen rumgetippt.
1,5 Stunden? Aber
1,5 Stunden mal die Woche. Ne? Also 90 mal, 5 mal die Woche, 1,5 Stunden.
Ja, das sagen wir mal, es nicht 1,5 Stunden auf dem Kopf. Sagen wir mal, es wäre 5 mal die Woche insgesamt 1/2 Stunde auf dem Kopf.
Okay, also 5 mal.
Dann sind es 2,5 Stunden pro Woche.
Dann sind es 150 Minuten pro Woche.
Genau,
dann sind es 52. Dann haben wir 7800, was waren wir jetzt? Minuten, ne?
Ja, genau.
7800 Minuten pro Jahr.
Mal 19.
Mal 19. Dann haben wir 148.200 Minuten.
Jetzt wieder auf Stunden umrechnen.
60 sind 2470 Stunden.
Durch 24, oder?
Durch 24. Das sind 102 Tage.
Digga. Der war einfach schon 102 Tage auf dieser Stelle. Also, wenn ihr auch mal vorhabt, euch 102 Tage auf den Kopf zu drehen, Vorsicht, könnte eine Glatzstelle geben.
Also wir haben zwar nicht Aeneas gerade in der Folge, aber ich spreche ihn jetzt an, Aeneas. Du hast hier wieder eine unglaublich gute Idee, Vorlage für eine Erfindung, mit der man Geld verdienen kann, würde ich sagen. Weil es muss doch irgendwas, die haben doch auch immer,
die haben so Mützen auf.
Die haben doch so Mützen auf, die haben doch diese Beanies
und die,
auf. Ne?
Ja, die helfen natürlich, aber auch das Beanie reibt ja dann trotzdem an deinem Kopf. Das ist ja, weißt du, das sind ja Zugkräfte, das sind Druckkräfte, die trotzdem wirken.
Ja, aber da muss man doch irgendwas bauen können. Also wenn ich meine Schuhe anhabe, an denen ich immer Blasen kriege, dann haue ich mir auch diese Blasenpflaster da drauf. Da muss es doch, wenn du einfach ein riesiges Blasenpflaster auf deinen Kopf drauf machst.
Du, wir geben das Aeneas mal mit, vielleicht fällt ihm ja was ein. Aber dass zum Beispiel Haarausfall die Folge von einer Sportart ist, das ist jetzt gar nicht so absurd, ne? Also wir sagen jetzt hier Breakdance, weil natürlich es irgendwie eine coole Sportart ist und so. Aber wenn wir mal in dieser Erzählung bleiben, hier Breakdancer sind ja vielleicht auch Skateboarder, ne? Skateboarder, he was a skater boy, she did ballet. Bei Ballettmenschen,
ja.
Das ist meine Überleitung, ja. zum Beispiel, es sind ja dann oft Frauen, die ihre Haare so ganz streng nach hinten kämmen.
Ja.
Da gibt es auch Haarausfall. Das nennt sich dann Traktionsalopezie. Also durch das Ziehen fallen dann häufig vorne an der Stirn auch die Haare aus. Also
ach du Scheiße.
Nicht nur Breakdancer sind betroffen, auch die Balletttänzerinnen und Tänzer. Oh. Wobei bei Balletttänzerinnen und Tänzer gibt es ja noch ganz andere Folgen für den Körper. Schaut euch mal die Füße an. Also
ne,
Berufskrankheiten sind da schon irgendwie ein Ding. Auch nicht nur bei Leuten, die irgendwie in der Mine arbeiten oder am Schreibtisch die ganze Zeit rumsitzen.
Aber ist es auch schon ein bisschen hart, Berufskrankheit zu sagen, nur weil manche Ballerinas sich, oder ist es wirklich, ist das Pflicht? Darfst du nicht auf die Ballerina-Bühne, wenn deine Haare nicht weiß ich nicht, wie viel Newton nach hinten gezogen sind?
Die sind schon, also das ist schon die Ästhetik, die gewollt ist, viel.
Gibt es noch andere Ballerina-Frisuren?
Julia. Also, naja, der Klassiker, der jetzt ja auch bei, ne, diese neue Sportart, Barré oder Bar, wo sie auch an den Ballettstangen tanzen, die machen sich dann schon auch immer so zurecht mit ganz streng zurückgekämmten Haaren. Das ist schon, it's a thing.
Na gut, hohe Stirn.
Oder auch bei Gymnastik ist ja ähnlich. Naja, auf jeden Fall diese Berufskrankheiten, was heißt Berufskrankheiten oder Hobbykrankheiten? Hobbykrankheiten ist ein bisschen bloß gesagt, aber Menschen, die einfach exzessiv etwas tun, ob sie es jetzt als Beruf machen.
Hobbykrankheiten.
Ich meine, bei Musikern, ne? Auch ein Riesenproblem. Ja. Alleine das Gehör wird geschädigt im Orchestergraben. Dann du hast ein erhöhtes Schlaganfallrisiko, wenn du zum Beispiel in Trompete spielst oder so, weil du da zum Beispiel Zirkularatmung machst, also dieses gleichzeitige Einatmen und Ausatmen. Du hast beim Cello, die Fingernerven werden malträtiert durch das Drücken. Aber auch, also ganz, ganz viele Sportarten haben am Ende so Risiken. Oder Folgen für den Körper. Und das ist alles gar nicht so trivial. Es gibt ja auch richtig Sportmediziner, Musiksportmediziner. Das ist alles, das ist nicht so lustig, wie wir es jetzt vorgetragen haben.
Es ist leider auch ein bisschen lustig, weil irgendwie ist es ja, also die Leute können ja zwar irgendwie nichts dafür, wenn sie dann so Pech haben und ihnen dann die Finger irgendwie, die Fingerkuppennerven kaputt gehen, aber es ist ja schon irgendwas, was man freiwillig macht, so, ne?
Ja, also das schon.
Ich springe ja auch aus dem Flugzeug und bin mir bewusst, dass das.
Das bist dir
dass
bewusst,
ich auch, dass ich auch Schach spielen könnte stattdessen.
Das stimmt.
Ne?
Ja.
Also.
Aber ich konnte es nicht lassen und habe mal trotzdem überlegt, was es denn noch so für Nerd-Sportarten oder Power-Millennial-Sportarten oder Yuppie-Sportarten Krankheiten geben könnte, was da gerade so in ist. Also ganz, also was neu auf die Berufskrankheitenliste vielleicht kommen müsste. Ganz klassisch natürlich Rennradrückenschmerzen. Ne? Diese Haltung ist nicht gesund, wir wissen es. Vorschlag auch, ist jetzt leider keine Alliteration, aber die Slackline-Zehenverkrümmung. Wenn man da mit dem Zeh an der Slackline hängen bleibt, du, unangenehm.
Denkst du dir das gerade aus oder gibt es
das? Ich habe das vorbereitet, Sina.
Das, okay. Mhm.
So Sachen passieren in meinem Gehirn, aber nicht ganz so spontan. Dann, vielleicht hast du es auch schon gesehen, Gamer haben ja teilweise so eine Kerbe auf dem Kopf oben. Die Kopfhörerkerbe würde ich auf jeden Fall auch drauf nehmen. Das ist aber nicht bleibend. Das wurde auch schon untersucht, dass einfach nur der Kopf gibt dem Druck des Kopfhörers Platz.
Hab ich auch in harten Ego-Shooter-Zeiten gehabt. Das, also vor allem für die Frisur-Katastrophe.
Ja, aber wo wir bei K sind, ich bin für das Kendama-Karpaltunnel-Syndrom. Kennst du Kendama?
Nein.
Es ist sowas, was jetzt gerade auch viele Skaterboys tatsächlich machen. Das ist so die ähnliche Bubble. Das ist so ein Spielzeug. Du hast wie so ein, das was in der Hand mit so Spitzen und Einkerbung und darauf kannst du eine Kugel balancieren oder auch nicht. Und die Kugel hängt an der Schnur. Das machen gerade viele. Ist gerade sehr hip. Also wenn ihr da Street Cred haben wollt, wenn ihr am Spielplatz seid, kauft euch ein Kendama. Kann man sich gut die Zeit mit vertreiben. Und ich kann mir vorstellen, dass das aufs Handgelenk geht.
Ja.
Dann vielleicht auch sowas wie, ich meine, Menschen Anfang 30 kaufen sich ein Gravelbike oder eine Kaffeemaschine. Wenn du da den Kaffee runterdrückst, dieses Tempen, kann schon mal auch eine Tendinitis auslösen, ja, eine Sehnscheidenentzündung.
Du bist so schnell für mich, ich kann nicht so schnell die Sachen googeln. Also Gravelbike ist doch einfach immer ein Fahrrad, oder was?
Ja, Gravelbike ist ein Fahrrad.
Aber was ist jetzt mit Kaffeemaschine?
Wir kommen vom Gravelbike zur Kaffeemaschine, das ist wirklich ein sehr kurzer Weg
das
heutzutage.
Muss ich googeln.
Wenn, also du machst Kaffee.
Ja.
Indem du natürlich dir erstmal die richtige Rüstung kaufst, yadi yadi yadi, das Ding dann hier malen lässt in der richtigen Stärke und dann hast du ja eine Siebträgermaschine selbstverständlich, lässt und dann musst du den Kaffee, wenn der in der Siebträgermaschine in dem Unterteil, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das heißt, aufgehäuft ist, musst du das festdrücken und das nennt sich tempen.
French Press meinst du?
Nein. Ich meine, nein, Sina, ich rede über eine
okay, dann google ich
schöne Kaffeemaschine, keine French Press. Siebträgermaschine.
Hä, das ist eine normale Kaffeemaschine. Da musst du, ach so, doch, du musst, das weiß ich vom Kellnern, da, wo du das Kaffeepulver reintust, das musst du platt drücken.
Das genau, das meine ich, das nennt sich Tempen.
Tempen, ah,
das war jetzt ein sehr weiter Weg zur Tempen.
Es heißt, ihr dürft es auch platt drücken nennen, ihr müsst es nicht Tempen nennen, so wie Julia Nestle und die anderen coolen Kids.
Ja, auf jeden Fall. Davon, das finde ich noch ganz gut. Und natürlich müssen wir auch über die Eisbaden-Pernionen sprechen. Eisbaden ist ja gerade auch sehr hip.
Ja,
aber die Frostbeulen davon möchte ich nicht davon tragen.
Nee, Eisbaden halte ich
auch. Weil leider auch keine Alliteration, aber dennoch denke ich, das könnte so ein auf die Hobbykrankheitenliste kommen.
Ja, also Leute, wir bleiben bei Schachspielen. Ich habe noch eine erschreckende Umfrage zum Schluss. 25% aller Erwachsenen vermuten, dass sie ADHS haben. Mhm. Ne? Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung. Und Schuld daran ist mal wieder das Internet. Das sagt zumindest die Ohio State University. Und der Punkt ist folgendes. Ich weiß nicht, was in deinem Feed so los ist, Julia. Aber auf vielen diversen Social-Media-Plattformen findet man ja generell so die Tipps für seinen Alltag, für sein Leben, für seine Gesundheit. Mhm. All die Tipps, auf die wir hier alle schon immer gewartet haben. Und deswegen gibt es auch so Videos, die sehr ansprechend gestaltet sind mit dem Titel wie 10 Hinweise an deinem Verhalten, die zeigen, dass du ADHS hast.
Ja, habe ich tatsächlich schon öfter bekommen, ja.
Ja, und hast du schon dich selbst, ist dir schon aufgefallen, gehörst du zu den 25%? Denn ich muss leider sagen, ich gehöre voll dazu.
Ja, aber ne, klar, bei diesen Tests manchmal denke ich dann schon, ah, klar, stimmt, aber natürlich kannst du online keine Diagnose machen. Sorry to be the party pooper, aber.
Das sollten wir auch bei den Fake-Sachen für Kinder mit ins Training reinnehmen.
Ja.
Ja. Also ich habe auch mal random irgendwie bei TikTok geguckt, was es da so gibt. Habe da von einer Person die 10 Hinweise mir angeguckt, ob ich ADHS habe. Die Person habe ich auch mal gegoogelt. Das stand jetzt bei Beruf Internetpersönlichkeit. Das ist auch niemand, der vielleicht so vertrauensvoll ist, aber naja. Und da waren da so Sachen wie leicht zu ärgern. Mhm. Gedächtnisprobleme, generell nervöse Energie, dann sowas wie Schwierigkeiten, gewisse Dinge zu priorisieren, die vielleicht priorisiert werden sollten.
Ja.
Schwierigkeiten zuzuhören, kommt oft zu spät, verliert oft Sachen und hat Schwierigkeit, sich auf Dinge zu fokussieren. Und mir ging es schlecht danach. Ich dachte so, ja, also wahrscheinlich trifft es auf jeden zu. In der heutigen Zeit des Internets, in der heutigen Zeit, wo jeder mit seiner Aufmerksamkeit Probleme hat durch Social Media. Aber gut. Wie siehst du, also trifft es auf dich auch zu, Julia?
Ja, ich schon teilweise überlegt, schon.
So, ja, also Running Late, dachte ich so, ja, Julia kann auch mal Running Late
auch
sein.
Auch mal, ja klar, selten.
Auch mal, ja, aber weiß nicht, ob ich direkt denken würde. Aber wenn du jetzt denken würdest, du hast ja eben schon gut gesagt, trifft auf mich zu, vielleicht habe ich ADHS. Was solltest du dann machen?
Vielleicht eine Diagnostik versuchen zu machen bei einer psychologischen Fachperson?
Genau, bei Fachperson.
Oder googeln.
Oder bei Google, genau. Ja. Nein, das ist nämlich jetzt auch das Problem, was die Leute von dieser Umfrage haben. Denn von diesen 25%, die denken, sie haben ADHS, gehen nur 13 am Ende mit dieser Vermutung zum Arzt. Also ein ganz kleiner Bruchteil von all den Menschen, die glauben, oh, ich habe das, gehen vielleicht dann am Ende auch zum Arzt und sagen, hey, ich habe da so eine Vermutung, könnten wir das irgendwie mal testen? Könnten Sie mal irgendwie eine professionelle Diagnose stellen? Und wenn es dann stimmt und es so ist, könnten Sie mir dann auch eine entsprechend passende Behandlung geben? Das machen dann viele Leute nicht. Es kann dann nämlich passieren, das ist jetzt so die Angst, die Leute von dieser Umfrage haben, dass die Leute sich eine eigene Behandlung überlegen und ergoogeln. Denn das Problem ist ja, wenn ich jetzt auf all diese Punkte, die ich da eben angesprochen habe, irgendwie merke so, ja, check, 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 das trifft auf mich zu. Mhm. Es könnten ja auch Symptome von vielleicht einer anderen Krankheit sein oder natürlich auch von gar keiner Krankheit. Aber so bestimmte Formen von Depressionen oder Angststörungen oder ähnliche haben vielleicht so ähnliche Symptome wie ADHS. Und wenn man dann eine falsche Behandlung nimmt, könnte das Ganze auch verschlimmert werden. Deswegen sollte man immer zu einem Arzt gehen.
Ja, es ist halt so zwei Seiten. Auf der einen Seite irgendwie schön, dass vielleicht Menschen darauf aufmerksam werden, weil natürlich gerade ADHS bei Frauen viel zu wenig beachtet wurde. Aber auf der anderen Seite soll Selbstdiagnostik auch manchmal schwierig.
Ja, ich habe in dem Fall auch ein sehr hübsches Wort gefunden, als ich einen Artikel von einer Krankenkasse zu dem Problem gefunden habe, dass Leute sich Krankheiten ergoogeln. Das nennt man nämlich Hypochondrien, kennst du ja? Mhm. Hypochonder heißen die Menschen. Mhm. So. Hypochondrie. Und dann gibt es Cyberchondrie. Das ist, wenn du dir Krankheiten ergoogelst und damit auch gar nicht aufhören kannst und immer wieder guckst und irgendwann wirklich Angst bekommst, weil du denkst, du hast all diese Krankheiten und all diese Dinge, die du da im Internet gefunden hast. Und dann schlimmstenfalls auch anfängst, selber Medikamente dir irgendwie zu beschaffen, ohne wirklich einen ärztlichen Rat eingeholt zu haben.
Klingt gar nicht mal so cool.
Klingt nicht cool. Und das kann dann wiederum, noch ein cooles Wort, zum Nocebo-Effekt führen.
Ah,
das ist sozusagen das Gegenteil vom Placebo-Effekt. Hast du schon mal gehört? Nocebo?
Ja.
Denn wenn du dann, ich meine, wenn ich jetzt ergoogle, dass ich 80.000 Krankheiten habe, dann fühlt sich das ja auch nicht so gut an für mich. Dann geht es mir vielleicht damit auch nicht so gut. Ne? Das heißt, du bist die ganze Zeit in so einer Gedankenspirale und hast auch Angst und fühlst dich vielleicht missverstanden von deinem Umfeld, wenn du denen sagst, hey, ich habe 80.000 Krankheiten, ich habe es ergoogelt. Und die sagen so, ja klar. Mhm. Also all diese negative Gedankenspirale kann sich auch wiederum negativ auf deine Gesundheit auswirken. Und das finde ich super, weil dann bist du durchs Internet krank geworden.
Cool.
Weil du dir einfach was ergoogelt
hast. Das Internet macht uns auf so viele Weisen krank.
Ja, das stimmt leider. Das informiert uns auch sehr gut. Aber, ne, also man kann viel über Zorpies lernen. Ja. Aber andererseits kann man auch viel falsche Dinge aus dem Internet rausholen. Ist jetzt auch keine neue Erkenntnis,
shit, Sherlock,
die wir haben, Leute. Sorry. Ja.
Aber was lernt ihr diese Woche aus dem Internet? Dass es die tolle Sportart Kendama gibt, die zu Carpaltunnel-Syndrom führen kann.
Genau, dass coole Breakdancer auch kreisrunden Haarausfall haben können.
Genau.
Und Kinder vielleicht skeptischer vor Medien sind als wir alle.
Zu Recht.
Zu Recht.
In diesem Sinne, Leute, habt eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder hier bei Fakt ab.
Bis dann.
Tschüss.
Redaktion Martin Gramlich und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Und zum Abschluss haben wir noch einen sehr spannenden Tipp für alle, die Klimajournalismus auf eine ganz neue Weise mal erleben möchten, nämlich durch die Gläser einer Virtual Reality Brille. In Green Guardians VR erlebt ihr Klimawissen gepaart mit Action, mit Teamwork und mit Humor. Ihr könnt gemeinsam mit euren Freunden Fake News aufdecken, Fake News eines Megakonzerns und damit die Welt retten vor den Folgen des Klimawandels. Das Game gibt es kostenlos zum Download auf Steam und im Metastore.